meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Ich freue mich auch, dass Sie so zahlreich hier sind, dass so viel menschliche Wärme hier im Raum ist. Das wird sehr gut zu unserem Thema passen, denn die Brücke zwischen den Welten ist auch die Brücke zwischen den Menschen. Und das wird auch ein zentraler Punkt dieses Vortrags sein, eben zu zeigen, wie die große Weltenwärme, wenn Sie so wollen, wie die zusammenhängt mit der kleinen Weltenwärme in uns, mit der mikrokosmischen Wärme, die jeder in ganz individueller Weise in sich trägt und wie darin aber auch ein Keim für die Zukunft gelegt ist, ja, vielleicht für eine ganze neue Welt einmal, irgendwann, weit, weit weg. Wir bereiten jedenfalls die Zukunft vor. Es ist die Wärme, ist eine wunderbare Erscheinung, weil sie Brücke zwischen Welten ist. Brücke zwischen verschiedenen Weltebenen, wenn Sie so wollen. Es geht hinunter bis zur physischen Welt. Da ist die Wärme die Grundlage des Physischen eigentlich. Wenn Sie schauen, selbst der härteste Stoff, in Wahrheit, was ihn wirklich trägt darunter, ist Wärme. Energie, sagt man heute auch. Aber hinter Energie steckt Wärme. Sie können im Grunde alles Stoffliche letztlich zurückverwandeln in Wärme. Und wenn man das wirklich tut oder tun könnte, wir können es zum Glück noch nicht so ganz, teilweise schon ein bisschen, dann ist es eh kritisch, dann merkt man, dass unheimlich viel Energie drinnen steckt, unheimlich viel Energie in dem kleinsten Materiestück. Also den Schülern, wenn ich einen Chemieunterricht mache oder was, erkläre ich oft, das sind so ein Stückchen Kreide, steckt unheimliche Energiemenge, die natürlich auch, wenn sie zu Unrecht freigesetzt wird, sehr zerstörerisch sein kann. Das ist in etwa die Energiemenge, die da drinnen steckt, entspricht der ersten Atombombe, die auf Hiroshima gefallen ist. Wenn es gelingen würde, die ganze Energie, die da drinnen steckt, herauszuholen. So viel Energie steckt da drinnen. Also man sieht, Stoff ist eigentlich in Wahrheit verdichtete Energie, verdichtete Wärme, die im Untergrund. Und Wärme ist steht am Ursprung der Welt. Letztlich sieht es die Physik auch nicht anders. So sieht es aber auch Rudolf Steiner. Wenn er die ganze Weltentwicklung schildert, dann schildert er ja das unserer Welt, wie wir sie heute kennen. Und mit Welt ist nicht nur unser Erdplanet gemeint, da ist unser ganzes Sonnensystem gemeint, da ist der ganze Kosmos eigentlich gemeint damit, dass dem schon andere Welten vorangegangen sind. Und wir sind erst das Ergebnis einer langen, langen Entwicklungsreihe, die notwendig war, dass wir heute da so stehen oder sitzen können, wie wir es jetzt tun. Und diese Entwicklung beginnt mit einem reinen Wärmezustand. Vorher gab es nichts, das man irgendwie sinnlich, ja nicht einmal seelisch fassen konnte, sondern es beginnt mit einem schöpferischen Willensakt, wenn man so will. Willenskraft, die in die Welt hineintritt. Und diese Willenskraft, wenn sie ins Äußere tritt, wird Wärme. Wärme ist sozusagen die äußere Seite der Willenskraft. Wenn wir den Willen betätigen, kommt letztlich auch aus der Wärme heraus, hängt diese Willenskraft mit der Wärme zusammen. Also Rudolf Steiner schildert das so, dass es eine alte Welt gab, die er nennt den alten Saturn. Das jetzt würde zu weit führen, warum er das so nennt, aber also es gibt eine einfache Erklärung, einen einfachen Grund, weil sie so riesig war, wie heute unser ganzes Planetensystem bis zur Saturnbahn hinaus. Also so groß war das Ganze irgendwo, in Wahrheit sogar noch größer, weil der ganze umliegende Kosmos auch noch dazu gehört. Aber so was wirklich uns betrifft, also es umfasst es unser ganzes Planetensystem in Wahrheit. Eine Welt, die aus dem Willen geboren wird und die als Wärmekraft dann erscheint. Aber nicht gleich so als Wärme, wie sie da beim Radiator gemütlich herauskommt. Auch noch nicht so die Wärme, die man spürt, wenn wir uns selber angreifen oder wenn wir unseren Nebenmenschen angreifen, sondern zunächst eine ganz innerliche Wärme, eine seelische Wärme. Alles Schöpferische beginnt eigentlich damit, dass das Geistige beginnt, Seelisches zu bilden. Und dieses Seelische ist eben verwandt mit dieser Willenskraft zunächst einmal, da fängt es an. Diese Willenskraft ist am Anfang noch ganz ungeordnet, ganz ungestüm. Also denken Sie, wie der Wille beim kleinen Kind, beim Baby zu arbeiten beginnt. Das ist noch, die Bewegungen sind noch ganz ungeschickt irgendwo. Es strampelt halt einfach. Es bewegt den Willen nach allen Seiten und hat unheimliche Freude daran, sich zu bewegen. Also wenn Sie so wollen, ein Lustempfinden ist damit verbunden, mit dieser Bewegung. Und jetzt versuchen Sie sich das vorzustellen im ganz Großen, eine Welt, die einmal diese innere seelische Willenskraft, diese innere Lust, diese Schöpfungsfreude eigentlich hat, in die Welt zu treten, ja Welt zu werden. Da ist der Urbeginn sozusagen. Und diese Welt entwickelt sich dann über viele Stufen, zieht sich dann am Ende wieder aus der äußeren Erscheinung zurück. Das heißt, die Entwicklung geht zunächst einmal so, dass es von der seelischen Wärme zu einer dichteren Stufe geht, man könnte das als lebendige Wärme bezeichnen, das ist noch eine etwas andere Stufe als das Seelische, das ist schon etwas näher der äußeren Welt, das wirkt auch heute in der Natur überall, in allem, was lebendig ist, dann haben wir es mit lebendiger Wärme zu tun. Nicht notwendigerweise mit seelischer Wärme, wenn man schaut zum Beispiel in den Pflanzen, auch da ist Wärme tätig, aber sie ist noch nicht durchseelt. Oder kaum durchseelt, vielleicht ein bisschen in den Blüten, da kommt so etwas hinein, da ist eine Ahnung da, daher sind die höheren Pflanzen, die Blütenpflanzen schon so ein bisschen ein Übergangsgebiet, wo es zum Tierischen hingeht, im Tierischen ist dann die rein seelische Wärme. Aber da ist es lebendige Wärme, die drinnen wirkt. Und zuletzt gibt es was äußere Wärme, die wir wirklich auch mit dem Thermometer letztlich messen können. Solche Übergänge, wo Wärme in die äußere Erscheinung tritt oder sich zurückzieht, die beobachten wir heute auch andauernd. Wir sind jetzt, guten Abend, wir sind jetzt in der Winterzeit, es hat nicht viel geschneit heuer, aber wenn es schneit, wenn es so richtig ordentlich schneit, haben Sie schon einmal bemerkt, dass es wärmer wird. Es wird wärmer, wenn es schneit. Das ist ein physikalisch erklärbarer Vorgang, wenn man so will. Aber hinter diesem physikalisch erklärbaren Vorgang steckt eben viel, viel mehr. Denn diese Wärme lebt zuerst in der Beweglichkeit des Wässrigen drinnen. Schnee bildet sich aus dem Wässrigen. Diese Schneekristalle, die sich bilden, wenn diese Schneekristalle sozusagen herausfrieren aus dem lebendig bewegten Wasser, dann verlieren sie diese Beweglichkeit und das, was sie verliert an Beweglichkeit, das erscheint jetzt als äußere Wärme, als physische Wärme. Aber dafür haben wir auf der anderen Seite die wunderbar gestalteten Schneekristalle. Wir haben etwas Geformtes, Form tritt in die Welt. Das hängt also miteinander zusammen. Als Physiker spricht man von der Kristallisationswärme, die frei wird. Das ist halt dann sehr äußerlich banal ausgedrückt, aber hinter dem allen steckt eben gerade zuerst lebendige Wärme und die kommt letztlich aus der seelischen Wärme und das kommt aus dem Geistesfeuer, wenn Sie so wollen. Das Geistige ist das, wo der Ursprung ist. Das ist der Punkt sozusagen, mit dem alles anfängt. Naja, also jedenfalls diese alte Wärmewelt entwickelt sich weiter bis zu dem Stadium, dass physische Wärme da ist, die sehr differenziert ist, mit verschiedensten Wärmegraden, kälter, wärmer und so weiter. Also auch in der reinen Wärme kann Struktur drinnen sein, natürlich nicht so fest wie physische Gegenstände, äußere physische Gegenstände, aber es ist schon physische Wärme. Wenn diese ganze Weltentwicklung vorbei ist, zieht sich das wieder zurück in die lebendige Wärme, in die seelische Wärme und dann ist es wieder vergeistigt. Und dann kommt ein neuer Planetenzustand oder ein neuer kosmischer Zustand, wenn Sie so wollen. Dieser neue kosmische Zustand, der fällt sozusagen immer ganz bei Null an, sondern da stecken die ganzen Erlebnisse, die ganzen Erfahrungen drinnen, die in dieser ganzen ersten kosmischen Entwicklung drinnen sind. Und damit kann jetzt, wenn wieder zunächst Wärme heraustritt, die Entwicklung noch weitergehen, darüber hinausgehen. Sie hebt sozusagen jetzt ab von dem Plateau, das sie schon in der Vergangenheit erreicht hat, das kommt einmal wieder herein und dann geht es weiter. Und dann beginnt sich diese Wärme, die in die Welt tritt, zu differenzieren. In Licht auf der einen Seite, man kann sagen, ja, Finsternis auf der anderen Seite, Licht und Finsternis gehören zusammen, aber diese Finsternis, die hat auch schon einen gewissen, naja, stofflichen Charakter. Sie hat einen gasartigen, luftartigen Charakter. Also da differenziert sich etwas. Licht ist ein gewisser verfeinerter Zustand, eine Art feinerer Wärme, wenn Sie so wollen, die noch differenziertere Zustände erlebt hat, und auf der anderen Seite etwas, was mehr ins Stoffliche hineingeht, ins Finstere hineingeht. Wenn etwas ins Finstere hineingeht, heißt das auch, dass da eine Welt entsteht, die sich ein bisschen vom Licht eben abtrennt, abschottet, die vor allem in sich eine gewisse Finsternis trägt, sich damit auch in gewisser Weise von diesem von außen kommenden schöpferischen Geistigen abtrennt, bis zu einem gewissen Grad. Bei der Luft, bei dem Gasförmigen ist das noch ganz schwach, nicht wahr? Die Luft ist praktisch durchsichtig, so wie wir sie heute kennen. Wenn sie ein bisschen dichter wird und wenn vorhin ein bisschen Nebel drinnen ist und es trüb ist, dann wird es schon etwas undurchsichtiger. Aber es ist so der Beginn eines Verdunklungsprozesses. Der geht weiter, der ist ganz wichtig, ich werde darauf noch kommen. Es scheint zunächst was Negatives, denn wir empfinden immer Licht als das Schöne, das Helle, das Gute, die Finsternis als das Schlechte. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad, aber wir brauchen sie auch. Wir könnten nicht auf dem Boden stehen, wenn da nicht viel Finsternis auch drinnen wäre, wo diese ganzen höheren Kräfte eigentlich gefangen drinnen sind. Denn in der Finsternis ist verzaubert, wenn man so will, die Wärme ist verzaubert, das Licht ist verzaubert dann in einem dritten kosmischen Zustand noch mehr, denn da geht die Entwicklung wieder weiter. Also diese ganze Licht-, Luftwelt, Sonnenwelt kann man sie nennen, oder Steiner nennt sie auch die alte Sonne, die nicht jetzt direkt mit unserer heutigen zusammenhängt, sondern sozusagen eine viel, viel frühere Entwicklungsstufe ist. Aus dieser Sonnenwelt, die verschwindet auch wieder bis zu einem rein geistigen Zustand und dann kommt eine neue Welt heraus, da geht die Verdichtung, die Verdunklung weiter bis in eine dunkle, wässrige Welt, wenn Sie so wollen. Also von Luft verdichtet sich nach unten zum Wässrigen, zum Fließenden. Nach oben hin verdichtet sich's nicht, sondern da verdünnt es sich, verfeinert es sich, wenn Sie so wollen, zu etwas, was noch höher ist als das Licht. Rudolf Steiner nennt das den Klangäther. Licht könnte man als den Lichtäther bezeichnen. Noch höher ist der Klangäther. Etwas, was wir erleben in der Musik, als Abschattung eigentlich. Wenn ein wirklicher Musiker Musik erlebt, dann lebt er eigentlich zunächst einmal in diesem Klangäther. Und dieser Klangäther, der durchdringt in dieser dritten Welt den ganzen Kosmos und ordnet ihn. Jetzt entsteht eigentlich erst so eine richtige Naturordnung, wenn Sie so wollen. Vorher ist alles noch sehr, sehr chaotisch beweglich, selbst noch bei dieser Sonnenwelt und erst recht bei dieser alten Saturnwelt, die nur Wärme war. Das ist eine ganz chaotische Bewegung. Da gibt es noch nicht sehr viel Ordnung drinnen. Die richtige Ordnung kommt erst herein mit dieser dritten Stufe, mit dieser wässrigen, durchklungenen Welt. Der Klang, tatsächlich der Klang breitet sich in der Luft gut aus, aber vor allem auch im Wasser. Im Wasser geht die Schallleitung zum Beispiel viel schneller vor sich als in der Luft. Also auch da drinnen wirkt es und gestaltet es. Im Grunde, wenn Sie sich die Lebensformen oder so anschauen, vor allem die einfachen Lebensformen, angefangen von einer einfachen Zelle, wenn Sie so wollen, also so ein mehr oder minder kugeliges Ding, da wirkt schon Klang drinnen. Und wenn sich das zu differenzieren beginnt in mehrere Kugeln, dann entsteht ein Muster, das sind Klangmuster. Man kann so Versuche machen, man kann zum Beispiel eine Metallplatte, wenn man die anstreicht mit einem Bogen und vorher hat man ein bisschen Sand drauf gestreut, dann beginnt sich der in ganz interessanten Mustern zu ordnen. Klang ist Ordnungskraft. Also das kommt hinein und das können sehr, sehr komplizierte Ordnungen werden, wenn der Klang entsprechend kompliziert auch wird. Denken Sie sich so eine ganze Symphonie, die da hineinwirken würde, dann entstehen ganz komplexe und trotzdem immer wieder sich verändernde Muster. So kann man sich diese alte Mondenwelt vorstellen. Rudolf Steiners nennt sie den alten Mond. Der Mond hat nämlich, der Name kommt auch daher, dass die Mondenwelt sehr viel, oder auch unser Mond, unser heutiger, sehr viel mit dem Wasserelement zu tun hat. Nicht wahr? Ebbe und Flut zum Beispiel geht mit dem Mond. Alles Wässrige geht mit dem Mondrhythmen sehr stark. Auch die Sonne spielt eine Rolle, aber insbesondere der Mond und das Verhältnis des Mondes zur Sonne. Das spielt eine große Rolle. Da liegen schon ganz wesentliche Gestaltungskräfte für all die Formen, die wir in der Natur drinnen finden. Und wenn man eigentlich fragt, woher kommen denn diese Naturformen? Also die Naturwissenschaft erklärt es halt heute mit der Evolutionstheorie, zufällig ist irgendwas entstanden und was halt funktioniert hat, hat überlebt und das ist übergeblieben. Das heißt im Grunde Chaos, das halt zufällig irgendwo bleibt was über, was funktioniert. Das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Im Grunde sind die irdischen Formen, die irdischen Lebensformen, sind Abbild dieses großen kosmischen Klanggeschehens, wenn Sie so wollen, auch heute. Und das hat begonnen eben auf dieser alten Mondenwelt. Die entwickelt sich, verschwindet langsam wieder, geht wieder durch einen geistigen Zustand durch, und dann kommen wir zu unserer heutigen Erdenwelt. Ich wollte Sie nur dorthin führen, dass wir sehen, dass also unser heutiges Sonnensystem, unser heutiger Kosmos, dass das gar nicht der Anfang ist, sondern dass da noch viel, viel davor passieren musste, damit unsere heutige Welt möglich ist, damit wir möglich sind. Und mit unserer Erdenwelt geht dann auch einerseits die Verdichtung weiter, die Verdichtung bis zum Festen, bis zum Kristallinen, also zum Beispiel Schneekristalle hätte es auf dem alten Mond, der uns vorangegangen ist, nicht gegeben. Da hätte es Wassertropfen von mir aus gegeben oder etwas, was sich damit vergleichen lässt, aber keine kristallinen Formen. Es gab vielleicht zähfließendes Wasser oder Flüssigkeit, aber keine kristallinen Formen, die sind erst möglich während unserer Erdentwicklung. Aber damit ist, wenn man so will, die höchste Form der Verfinsterung auch verbunden. In einer gewissen Weise. Denn in jeder dieser Strukturen, die lebt in unserer Welt, ist sozusagen eingeschlossen so ein ganz kleiner eigener Kosmos, der sich vom großen Kosmos frei zu machen beginnt. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir als Menschen auf der Erde selbstständig gewesen werden können. Das ist der Grund dafür, dass es verschiedene Planeten gibt, die eine gewisse Selbstständigkeit haben. Dass also eine sehr stabile Struktur in die Welt hineinkommt, dass ein tragfähiger Boden für uns da sein kann. Aber am Grund ist immer die Wärme. Aus dem kommt es. Und als unser Erdenkosmos, wenn man so will, in die Welt getreten ist, beginnt er eben auch wieder mit einem seelischen Wärmezustand. Wenn Sie jetzt zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte in der Bibel anschauen, dann steckt das genau dort drinnen. Auch wenn das Wort Wärme gar nicht ausgesprochen wird. Es steckt doch drinnen. Diese Schöpfungsgeschichte in der Bibel ist sehr interessant, vor allem wenn man auf den hebräischen Urtext zurückgeht. Denn dort ist versteckt in den Lauten ein Bild, ein Bild des ganzen Geschehens. Und wenn man im Grunde meditiert über diesen hebräischen Urtext, über diese Laute, sich versenkt in die Laute und spürt, welche Bilder daraus entstehen können, welche Abfolge sich entwickelnder Bilder entsteht, dann hat man erst einen Eindruck, was wirklich hinter dieser Schöpfungsgeschichte steht. Weil sie ist eigentlich, wenn man es vergleicht mit, also mit indischen Schöpfungserzählungen, also überhaupt alles, was aus dem Orient kommt, ist sie eigentlich karg und dünn. So diese sechs Schöpfungstage und dann der siebte Tag der Ruhe, das ist im Grunde ganz kurz im Vergleich. Da gibt es im Indischen gibt's bändeweise Schilderungen, unterschiedlichste Schilderungen, die verschiedene Aspekte dieses Schöpfungsgeschehens darlegen. Man denkt sich, das ist eigentlich unheimlich abstrakt, was da in der Bibel drinnen steht, vergleichsweise. Aber das stimmt nur, wenn man es nur äußerlich sozusagen der Übersetzung nach nimmt. Es stimmt nicht mehr, wenn man die Bilder hernimmt, die hinter den Lauten sind. Wenn man nur das erste Wort hernimmt, Bereshit. Das Bibel fängt an, Bereshit, Bara, Elohim, Hashama, Yemveet, Haaretz. Also am Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Den Himmel und die Erde, da ist schon eine gewisse Trennung erstens einmal angedeutet, aber das Interessante ist dieses Wort Bereshit. Dieses Wort Bereshit, das übersetzt heißt im Anfang, da steckt in einem Bild drinnen das ganze Schöpfungsgeschehen überhaupt. Bup. Es fängt mit einem Bup an. Stellen Sie sich vor, ein Punkt. Das ist der Urbeginn sozusagen. Mit dem Punkt fängt es an. Aber aus diesem Punkt heraus beginnt sich etwas aufzublähen. Eine Art Blase, eine kosmische Blase, wenn Sie so wollen, entsteht. Also dieser Punkt weitet sich aus. Er weitet sich aus. Bis so eine Art, naja, man könnte sagen, Innenraum entsteht. Die Kabbalisten deuten das so, also die Kabbalisten, das sind die bestimmte Art von jüdischen Eingeweihten, wobei die Kabbala erst relativ spät entstanden ist, dann teilweise sich auch parallel mit dem Christentum entwickelt hat, auch da Vorstellungen aufgenommen hat. Die sagen, die Weltschöpfung beginnt damit, dass sich Gott zurückzuziehen beginnt und einen Freiraum eröffnet, in gewisser Weise. Die Kabbalisten nennen das Zimzum, der Rückzug Gottes. Gott ist sozusagen in dem Bild jetzt, das ist natürlich mehr symbolisch zu nehmen, als nicht als physisches Außenabbild, weil es eigentlich noch ein reiner Seelenvorgang ist. Aber es entsteht sozusagen ein eigener seelischer Innenraum, wo das Göttliche jetzt nicht unmittelbar drinnen wirkt, sondern von außen. Das ist jetzt ein Bild, das in der Art genau für unsere Erdenschöpfung nämlich zutrifft. Das war auf den vorangegangenen Entwicklungsstufen etwas anders. Aber es ist hier so, dass das höchste Geistige, also das Göttliche, sozusagen die Schöpfung so bildet, dass es sie von außen bildet, indem es einen Freiraum lässt. Und dieser Freiraum, der erfüllt sich aber mit einem seelischen zunächst. Das ist kein einfach leerer Raum. Es gibt in Wahrheit keinen leeren Raum, weil dann ist er kein Raum. Irgendwas muss immer im Raum sein, dass er überhaupt Raum ist. Der völlig leere Raum ist ein Nichtraum, das ist so gut wie nichts. Also er ist eigentlich nicht vorhanden. Erst wenn er sich erfüllt, und sei es mit noch so was Dünnen, muss er sich erfüllen. Und das ist zunächst Willenskraft, Wärme, die da drinnen ist und die unheimlich regsam ist, die also ganz, ganz wild bewegt ist zunächst. Licht ist noch keines drinnen, es ist Dunkelheit eigentlich. Nicht Finsternis als Gegensatz von Licht, es ist sozusagen vor der Existenz des Lichtes überhaupt, dieser Zustand. Das hat nämlich eine andere Qualität. Wenn es noch kein Licht gibt, gibt es zum Beispiel nicht so etwas wie ein Schattenwurf oder dergleichen. Diese Dunkelheit, da ist etwas anderes. Die ist etwas, was dieser Wärme innewohnt. Das ist aber eine angenehme Dunkelheit, wenn Sie so wollen. Ein warmes Fühlen, das da drinnen ist. Eine warme Erregsamkeit. Also wir haben zuerst die Blase, wir haben dann das E, das schreibe ich jetzt so klein drauf. Tatsächlich im Hebräischen schreibt man es ursprünglich überhaupt nicht, weil die Vokale nicht geschrieben werden im Hebräischen. Also man vokalisiert eigentlich frei dazu, solange Hebräisch eine lebende Sprache war, was sie heute in Israel wieder geworden ist, dazwischen war es lange Zeit keine lebende Sprache, dann war man so sicher drinnen, dass man die Vokale nicht schreiben musste. Findet man im Grunde bei allen alten Schriften, dass die Vokale nicht geschrieben werden, weil man die ohnehin seelisch erleben kann. Nur die Konsonanten werden geschrieben. Die Konsonanten, die stehen für die Formkräfte. Und diese Urform hier ist dieses Blase, der Bauch, das ist da drinnen. Und das auch im Wort Baby ist das irgendwo drinnen, dieses Buh. Weil das ist jetzt unser Weltenbaby, das da entsteht, da drinnen. Also auch so wie in einer Art Gebärmutter entsteht da drinnen die große Welt, die Weltenschöpfung. Aber was da drinnen ist, ist ein unheimlich regsam. Das Rrrr, wenn Sie den Laut Rrrr spüren, schon allein wie die Zunge rollt dabei, wenn Sie den energisch sprechen, da ist unheimlich viel Energie, da ist unheimlich viel Kraft drinnen, so eine Drehkraft, wenn Sie so wollen, ist da drinnen. Eine Regsamkeit. Also es entsteht ein Raum, der erfüllt ist von Regsamkeit. Von Willenskraft, die regsam ist, die tätig ist, aber die noch völlig chaotisch ist. Damit hier etwas weitergeht, muss ich jetzt so einen Art Einschlag aus dem Geistigen da noch einmal hineinwirken. Und muss anfangen, das zu ordnen von innen her. Was da hineinschlägt, ist das geistige Feuer. Das ist das göttlich-geistige, das höchste Geistige eigentlich, das durchwirkt. Das jetzt in dem Fall repräsentiert ist durch die sieben Übungen, die sozusagen die ausführenden Geister sind. Und dieses geistige Feuer, haben wir es rot, die Hebräer, stellen das da durch den Buchstaben Sch, Sch, Sch. Das ist das Zischen des Feuers, das sie damit ausdrücken irgendwo. Die Kabbalisten im Übrigen kannten also auch diese drei Welten, die der Erdentwicklung vorangegangen sind, und die symbolisieren sie alle durch Buchstaben, und da gibt es im hebräischen Alphabet die drei Mütter des hebräischen Alphabets, die drei Mütter. Das sind die Welten, die uns vorangegangen sind. Also damit unsere Erde geboren werden konnte, gibt es nicht nur eine Mutter, sondern müssen drei Mütter vorangehen, dass es so weit kommt. Und die erste dieser Mütter hängt zusammen mit dem Feuer, mit dem Sch. Wo dann das Luftelement dazukommt, da wäre dann der zweite Buchstabe, der aber da nicht vorkommt, das Aleph. Das ist die Luftwelt, die Luft-, Licht- und Sonnenwelt, die drinnen ist. Und dann mit dem Mem, M, kommt die wässrige Welt dazu. Das heißt, Sch, Aleph und Mem sind die drei Mütter, die vorangegangen sind. Und da wirkt jetzt zunächst einmal also diese erste der Mütter ganz, ganz stark hinein. Und wenn wir hier eine Art Wiederholung dieser uralten Wärmewelt zu machen, um die ganzen Früchte dieser alten Entwicklung wieder hereinzuholen ins Dasein. Also die neue Entwicklung knüpft an einmal an die alte Entwicklung und an die reifsten Früchte sozusagen dieser alten Entwicklung. Das ist letztlich für uns auch ganz bedeutsam, weil wenn wir heute auf dieser vierten Stufe stehen, wenn wir jetzt eine ganz weite Perspektive nehmen, dann bereiten wir einen künftigen Kosmos vor, oder wir arbeiten mit daran. Vielleicht mit einem ganz kleinen Beitrag, wie auch immer, vielleicht auch mit einem größeren Beitrag, je nachdem. Aber alles, was geschieht jetzt in dieser Welt, ist Vorbereitung für eine Zukunft, für eine weite Zukunft. Wenn man es im Kleinen nimmt, auf den einzelnen Menschen, bereitet er in seinem jetzigen Erdenleben das vor, was in einem späteren Erdenleben da sein wird. Weil auch unser Mikrokosmos ist sozusagen nicht nur einmal da, sondern er tritt in die Welt durch die Geburt, er lebt, er entwickelt sich, er schafft neue geistige Kräfte. Und wenn die Frucht reif geworden ist, dann gehen wir wieder in einen rein geistigen Zustand über. Und nach einer gewissen Zeit treten wir wieder in ein neues äußeres Dasein. Bringen die Früchte des Alten mit, auch wenn wir uns bewusst meistens gar nicht daran erinnern können, aber auf dem bauen wir auf und daraus entsteht eine neue Inkarnation. Also diese Lehre der Wiedergeburt, der Reinkarnation ist ja eigentlich, wie es der Lessing so schön ausgedrückt hat, die älteste Anschauung der Menschheit gewesen. Erst je mehr sie mal in den Materialismus hineingegangen ist, glaubt man ja nur jetzt unser äußeres, physisches, so fest anzugreifendes Dasein, das ist das Einzige. Und wenn das vorbei ist, ist es halt aus, Ende. Na, da fängt es erst an. Da fängt es erst an. Wenn wir hinübergehen, fängt es erst an. Da bringen wir das alles erst mit hinüber und dann da drüben arbeiten wir es aus zu einem ganz neuen Plan für eine nächste Inkarnation. Und so ist es bei den Welten auch. Aber zunächst einmal muss das Alte hereinkommen. Also dieses Sch kommt herein, Bereshit. Jetzt kommt das I. Das I müssten wir eigentlich auch wieder klein schreiben, weil man die Vokale eigentlich nicht schreibt. Und dann das T. I ist erstens so ein bisschen schon wie eine Andeutung eines Lichtstrahls irgendwo. Findet man oft in kabbalistischen Darstellungen, dass da wirklich so ein Lichtstrahl hereingezeichnet wird. Sie wissen ja, dass dann am ersten Schöpfungstag ziemlich bald das Licht erscheint, nicht sofort, aber ein bisschen später. Es fängt also an, Bereshit, Bara, Elohim, Hashamayim, Ve'et Ha'aretz. Ve'Ha'aretz hat Tohu Vabohu. Na, Tohu Vabohu kennen wir, also es geht alles durcheinander. Das haben wir öfters im Leben irgendwo. Na, das ist zunächst einmal da drinnen, dieses Tohu Vabohu eigentlich. Also das heißt, das ist schon in dem ersten Wort in Wahrheit, steckt es schon drinnen. Und dem es dann mit Tohu Vabohu noch extra ausgesprochen wird, da ist einerseits drinnen dieses T, das schon Bereshit drinnen ist. Das ist der Einschlag dieses Lichtstrahls, der eigentlich diese Situation schon beendet. Tuh! Wenn ich tu sage, dann stelle ich etwas hin, da schlägt eigentlich etwas Geistiges ein. Tuh! Da passiert was, da tritt der Wille in die Welt hinein. Das drückt sich in den T aus und das ist auch das T in Tohu. Tohu ist eigentlich dieser Einschlag. Und Tohu ist schon wieder die Hülle, die da ist. Also die sozusagen reagiert auf diesen Einschlag und die sich jetzt beginnt zu formen durch diesen Einschlag. Das ist dieses Tohu Wabohu. Aber Dunkelheit, noch immer in Wahrheit Dunkelheit. Also dieses Licht ist noch immer nicht das Licht, das gleich danach erschaffen wird. Weil jetzt heißt es also, und Finsternis über der Tiefe. Also der Geist der Elohim schwebte über den Wassern, heißt. Da kommen wieder diese Wasser hinein, das was ich Ihnen erzählt habe mit dem Mem. Also das wär diese alte Mondenwelt, die da noch eine Rolle spielt. Wir sind also immer noch in der Aufarbeitung der Vergangenheit oder diese Vergangenheit hereinzuholen. Also im Hebräischen die Choshek al-Penetehom. Choshek ist die Finsternis, die Dunkelheit eigentlich. Dunkelheit müsste man sagen. Choshek. Choshek. Aber es ist eine durchseelte Dunkelheit. Choshek al-Penetehom. Tehom ist das, was als Tiefe übersetzt wird. Das T ist ein bisschen drinnen. Hom ist auch drin. Homo, Mensch. Ist irgendwo drinnen. Da schwebt schon so ganz leise der Urgedanke des Menschen dahinter, der da in diesem Humus sozusagen geschaffen werden soll, als Erdenwesen. Und der Geist der Elohim schwebte über den Wassern. Veruach Elohim Merachefet Alpenetehom. Achefet. Achefet ist schwebte, na eigentlich nicht schwebte. Das hat wieder was mit der Wirksamkeit zu tun. Man könnte fast sagen, sie brüten etwas aus. Das Ganze ist so wie eine Art Weltenei, wenn sie wollen. Und die Elohim brüten da drinnen etwas aus, in der Wärme. Da passiert etwas. Sie fangen an, diese ungeordnete Bewegung zu beruhigen irgendwo, in geordnetere Bahnen laufen zu lassen. Das heißt, was zuerst noch ganz wilde, stürmische Willenskraft ist, beginnt sich hier ein bisschen zu zivilisieren, wenn Sie so wollen. Und dann ist erst die Möglichkeit, besteht erst die Möglichkeit, dass das Licht hinein darf. Erst in diese beruhigte Willenswelt hinein kann das Licht, so wie bei uns das Licht des klaren Denkens eigentlich nur aufleuchten kann, wenn man mit unseren Emotionen, ich sage jetzt bewusst Emotionen und nicht Gefühle, weil Gefühle ist schon etwas Gefassteres, etwas, wo das Ich eine gewisse Herrschaft darin hat, während Emotion ist was so aus dem Unbewussten herausschießt und uns gerade das klare Denken eher erschwert. Also wenn da diese Erregsamkeit so wie kommt und der Zorn mit uns durchgeht oder die Trauer, die Niedergeschlagenheit, die Depression, weiß Gott was kommt, da haben wir es schwer, klares Denken zu entwickeln. Licht hat eben auch was mit dem Denken zu tun, Bewusstseinslicht, klares Bewusstseinslicht, wo wir nicht nur blind im Willen etwas tun, sondern eben auch eine gewisse Bewusstheit bekommen für das, was wir tun. Das heißt, es auch anschauen können. So wird es ja auch in der Schöpfungsgeschichte dann geschildert, wie es weitergeht. Jetzt ist im Übrigen auch nicht mehr nur der Klang, die Musik da, das Wort ertönt. Und es sprachen die Elohim, es werde Licht und es ward Licht. Vaikra Elohim. Vechoshik Alpenete Hom, Veruach Elohim Merachetet Alpenete Hom. Vayomer Elohim Yehi Or. Yehi Or ist das Licht. Or, Aur, Aura, Aurum, Gold. Diese Qualität ist drinnen, das ist in diesem hebräischen Wort Or drinnen. Sonnenqualität, wenn Sie so wollen. Naja, Licht, Licht eben, sonnenhaftes Licht. Das heißt, Licht verbunden mit Wärme auch zugleich. Es ist kein kaltes Licht, es ist ein warmes Licht, das da herauskommt. Ehior, Vayehior, also die Elohim sprachen, Vayikra, und die Elohim sprachen, es werde Licht. Diese Sprachen ist auch ganz wichtig, dass das Wort hier hineinkommt, das man jetzt als kosmisches Weltenwort bezeichnen kann. Vielleicht kennen Sie den Anfang des Johannesevangeliums, da heißt es, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also jene göttliche Qualität, die sich durch das Wort kundgibt. Im kosmischen Sinn gemeint. Es ist nicht unsere menschliche Sprache, sondern es ist in dem Wort zum Beispiel die Kraft drinnen, die schöpferisch jetzt bis ins Feste hineinwirken kann, die zum Beispiel auch Kristalle gestalten kann, die unseren ganzen festen Organismus gestalten kann, obwohl ja eigentlich nur wenig in uns wirklich fest ist. Das meiste ist ja immer noch Wasser, so je nach Alter 70%, 60% vielleicht, ein bisschen darüber, doch immer wieder ein bisschen ein. Ein Baby hat noch fast 90% Wasser, also das ist, lebt eigentlich noch ganz in der alten Mondenwelt, in dieser flüssigen. Je älter wir werden, desto mehr werden wir eigentlich so richtig Erdenbürger einmal. Wir verfestigen uns dadurch, aber wir kriegen innere Struktur. Und in dieser ganzen Struktur steckt eigentlich drinnen, ja, das, was wir sind. Wir bauen uns selber nämlich bis zu einem gewissen Grad nach unserem individuellen Wesen. Wir können das zwar nicht so ganz tun, weil wir bekommen einfach, ja, wie könnte man sagen, eine Art Modell einmal mit, das mit allem ausgestattet ist, aber unsere Aufgabe ist es, diese kleine Welt zu individualisieren, schöpferisch sozusagen weiter zu gestalten, sodass sie unsere Welt wird. Jetzt unsere Welt einmal als Individuum und als Menschheit haben wir die Aufgabe, ja, zumindest unsere Erdenwelt einmal zu unserer Welt zu machen. Und sehen Sie, dazu ist es notwendig, dass sich das Göttliche zurückzieht. Die Zukunft besteht eigentlich, namentlich was unsere Menschheits- und Erdenentwicklung betrifft, immer mehr in dem Beitrag, den wir liefern. Das heißt, wir können nicht darauf warten, na, die Götter oder Gott oder wie man es nennen will, die werden das schon alles machen und wir sind halt Zuschauer dabei. Nein, wir sind immer mehr dazu aufgerufen, selbst die schöpferisch Tätigen zu sein. Das heißt, selbst aus unserem Geistigen immer wieder solche Einschläge in die Welt hineinzubringen. Einmal in unsere kleine Welt, in unsere Mitwelt hineinzubringen, in unsere ganze Erdenwelt hineinzubringen. Wir sind eigentlich berufen dazu, die ganze Erdenwelt umzubilden. In welcher Form ist halt die Frage. Manchmal sind wir sehr ungeschickt dabei und trainieren mehr, als dass wir neu aufbauen. Aber das ist halt ein Lernprozess, den wir durchmachen müssen, und die Schöpfung ist, unsere Erdenschöpfung ist darauf angelegt, dass die Götter, dass Gott das zulässt, dass wir auch Fehler machen dabei. Das heißt, das läuft nicht so einfach hundertprozentig und mit Sicherheit alles gut ab, sondern da gibt es Brüche drinnen, da gibt es Fehler drinnen, da gibt es das Böse drinnen. Die alte Rätselfrage der Theologen auch, etwa wie kann Gott das Böse zulassen, wenn er doch die Quelle des Guten ist. Aber wenn er das nicht machen würde oder nicht gemacht hätte, dann könnten wir nicht in Freiheit diese Welt weitergestalten. Weil Freiheit heißt eben, dass nichts Höheres uns zwingt dazu, so oder so zu agieren, sondern dass es immer mehr in unsere Hand gelegt wird. Das ist natürlich ein langer Weg, bis wir dazu reif sind. Wenn wir jetzt so geworden sind, ist das schon übertrieben, aber auf dem Weg dazu sind, hoffentlich reif dazu zu werden, unsere Welt umzugestalten. Also in diesem Bild, das die Schöpfungsgeschichte zeichnet, da steckt auch drinnen die Aufgabe, die wir in jedem Erdenleben zu vollziehen haben. Wir müssen jetzt aus unserem Ich diesen Einschlag hineinbringen, einmal in unsere Innenwelt. Es fängt an, etwa die Welt zu verändern, fängt damit an, dass wir uns selbst verändern. Das ist einmal das Wesentliche.
Ich hab's gut gemeint.
Danke, ich hab's gerade gesehen. Danke. Und viele Fehler, viele Irrtümer in der Welt passieren gerade dadurch, dass wir noch nicht genügend an unserer Innenwelt gearbeitet haben. Letztlich an unserer inneren Wärme gearbeitet haben. Da ist die Grundlage, dort ist immer die Grundlage. Da geht es um die Willenskraft. Wärme, was nach außen als Wärme erscheint, ist im Kern eigentlich Willenskraft. Und Willenskraft ist das eigentlich Geistige. Das ist das, was wirkt in der Welt, was wirklich gestaltet. Weil ein Künstler, wenn er künstlerisch tätig ist, wenn er kreativ ist, gestaltet er aus dem Willen. Nicht aus dem Kopf heraus. Ich denke mir aus, man müsste so und so. Dann kriege ich eine Konstruktion. Er kann schon mit Denken beobachten, was ich tue, natürlich. Aber eigentlich kommt es schöpferisch aus dem Willen heraus. Im Tun passiert es und da entsteht etwas. Und da kommt es heraus. Ich merke das oft, wenn wir unsere Theaterstücke oder so einstudieren, und dann jammern oft die Leute, ja, sag mir, was ich tun soll. Nein, sag ich doch nicht. Du musst es selber finden. Was brauchst, steht im Text drin, und mach was damit. Aber was? Ja, genau das ist der Punkt. Wir fangen bei dem Punkt, bei dem Lernpunkt an, bei dem Nichts. Dort fangen wir an. Und aus dem muss was werden, da muss sich was aufblähen. Das heißt, dieser Sprung ins Nichts hinein, im Faust ist das ja so schön geschildert im zweiten Teil, wenn der Faust mit Mephisto da verhandelt oder was und sagt, du musst zu den Müttern gehen im Übrigen, die Mütter kommen dort vor. Ja, und wie ist das dort? Ja, also du wirst den Schritt nicht hören, den du tust und so weiter und nicht sehen wirst. Und das, eigentlich ist es das Nichts. Dort musst du hinein. Das ist im Übrigen der Raum, der dem Mephisto verschlossen ist. Dort kann er selber nicht hinein. Also da muss der Faust hinein. Also wir sind in gewisser Weise eben mehr als dieser Mephisto. Daher brauchen wir im Grunde keine Angst vor ihm haben. Weil der hat so sehr viel diese Regsamkeit drinnen und kann da die fantastischen Dinge damit machen. Aber dieses eigentlich Schöpferische, was die Welt weiterbringt, das hat er eben gerade nicht, das haben wir. Wir können, was er nicht kann, wir können aus diesem Nichts was bauen. Wir können was herausbringen, was es noch nirgendwo gegeben hat. Was etwas ganz was Neues ist. Und da kommen wir genau im Grunde, wenn ich das jetzt seelisch erlebe, diesen Prozess wieder durch. Es ist immer so im Kleinen, das was die Weltschöpfung im Großen ist. Aber halt jetzt auf ganz individuelle Weise. Der eine macht so, der andere gestaltet was anderes. Das Interessante ist, wenn man wirklich aus diesem geistigen Impuls heraus schafft, mag es ganz anders sein als das andere, aber es verträgt sich damit, durchaus. Schauen Sie sich in der Musik an, die unterschiedlichsten Kompositionen, schauen Sie sich an Mozart an, an Wagner oder sonst was, welcher ist besser, welcher ist schlechter, kann man sagen, na, das eine ist Musik, das andere nicht. Jedes hat seine Berechtigung im Grunde. Und das ist für unser zwischenmenschliches Dasein ja überhaupt unheimlich wichtig, wo wir wirklich aus dem Ich heraus, also unserem geistigen Schöpferisch tätig sind und etwas ganz Individuelles hervorbringen, dann hat das seine Berechtigung. Und genauso das, was der Nebenmensch hervorbringt. Und da ist es eigentlich ganz dumm, wenn man da in Streit kommt. Nur weil das anders ist. Ja, toll ist es, wenn es einem gelingt, das, was der andere tut, anzuschauen, versuchen mitzuerleben und zu sehen, ja, da steckt ja auch ein ganz starker Impuls drin. Und der kommt zwar aus einer anderen Individualität, ich kann ihn nicht genauso für mich übernehmen, aber es ist eine Bereicherung, eine unheimliche. Er bringt etwas hinein, was ich gar nicht jetzt schon noch hineinbringen könnte, aber vielleicht kann ich was lernen daran. Reifen daran. Das ist auch eben ganz besonders die Aufgabe dieser Erdentwicklung und eben insbesondere des Menschen in der Erdentwicklung, wenn man sich so seinen Mikrokosmos schafft, seinen ganz individuellen, dann muss er sich aber auch lernen zu verbinden mit den anderen Mikrokosmen, die mit ihm sind, das heißt mit seinen Mitmenschen. Das heißt, es muss so eine Art gemeinsame Wärme durchgehen. Weil diese Wärmegrundlage, wenn sie sich auch bei jedem Menschen anders differenziert, aber sie ist bei allen da. Wir teilen sie. Wir können sie teilen. Und das ist eben die Wärme, die von Herz zu Herz geht, wenn Sie so wollen. Sie strömt eigentlich von da aus, von der Mitte. Weniger von da oben. Das ist schon auch notwendig, das ist im Schöpfungsprozess auch notwendig. Wird sogar wörtlich erwähnt. Wenn es nämlich heißt, der Geist der Elohim schwebte über den Wassern, wie Ruach Elohim Merachefet Alpinetevo. Ruach. Ja, Geruch hängt mit dem Wort zusammen. Ist ein ganz interessanter Zusammenhang. Ja, was ist? Ruach, Rauch, könnte man auch sagen. Aber es ist viel mehr. Das Luftelement hat man ja immer mit dem Geistigen irgendwie zusammengebracht, aber es ist eine ganz spezielle Form des Geistigen. Wenn man bei den Hebräern genau nachschaut, differenzieren sie in dieser Geistestätigkeit verschiedene Ebenen. Und Ruach ist so etwas wie die Verstandestätigkeit. Die Verstandesseele, wenn man so will. Wir haben auch anderes, auch wir als Mensch haben andere Seelenglieder. Wir haben auch so etwas wie eine Empfindungsseele zum Beispiel. Oder eine Bewusstseinsseele. Bewusstsein ist noch was anderes, als bloß Verstand zu haben. Ist noch etwas Höheres. Ruach ist so etwas Mittleres. Also eigentlich der Verstand, der Elohim, brütet über der Tiefe. Und die Tiefe ist eigentlich die Menschenanlage, Tehom, Homo. Darüber brüten sie. Also sie brüten, da steckt die Willenskraft drinnen, aber eben auch Ruach, die Verstandestätigkeit, aber die kosmische Verstandestätigkeit, die ist drinnen, die göttliche Verstandestätigkeit, wenn Sie so wollen. Das alles wirkt da drinnen. Es darf nur nicht der Verstand allein wirken. Mit Ruach allein würde noch nichts passieren, sondern es muss das alles andere auch drinnen sein. So muss es auch bei uns drinnen sein. Die Wärme, die da entsteht und die sich gestaltet, das ist jetzt auch ganz interessant, wenn ich mir einen Sprung in die Physik hineinmache. Die Wärme hat eine sehr interessante Eigenschaft, wenn ich sie jetzt rein die physische Wärme betrachte. Physische Wärme hat die Tendenz, sich auszubreiten. Das hat einmal eine sehr verbindende Eigenschaft. Das ist einmal das eine. Allerdings gibt es auch ein Problem dabei, so der einzelne Punkt oder der einzelne Mikrokosmos, wenn er die Wärme verströmt, verliert zunächst einmal etwas von dieser Wärme. Und das heißt, seine eigene Erregsamkeit, seine eigene Gestaltungsmöglichkeit beginnt einmal schwächer zu werden dadurch. Er hat nicht mehr so viel Energie, wenn man so will. Also die Physik zeichnet es sogar so, dass dass die Welt könnte mal in einem Wärmetod enden. Der Wärmetod wäre, alle Wärme wäre gleichmäßig über die Welt verteilt und dann passiert gar nichts mehr. Dann ist es aus. Weil der Punkt ist, die Wärme kann ich dann nicht mehr einsammeln. Die hat eben die Tendenz, sich zu versteuern, und wenn sie versteuert ist, ist sie weg. Das merkt man bei jeder Heizung. Die Wärme geht davon, aber ich kann es nicht wieder vom Zimmer einsammeln und in den Ofen hineinstecken. Wenn ich das wirklich irgendwie technisch machen wollte, dann muss ich extra Energie dafür aufwenden, dass ich sie einsammle. Kann man schon auch machen, aber bei einem Heizgerät versuchen wir das irgendwie, Wärme von woanders herzukriegen. Aber von sich aus hat sie die Tendenz, hinauszugehen. Aber das Interessante ist, so läuft es im Kosmos trotzdem nicht durchgehend, weil wenn das jetzt von Anfang an passiert wäre, dann hätten wir sehr bald halt einen gleichmäßig erfüllten, weiß ich nicht, Backofen oder irgend sowas. Und das wäre es aber dann schon auch. Nichts weiter sonst drinnen, keine Struktur, nichts. Weil jede Struktur, selbst die feinste Wärmestruktur, löst sich auf. Interessanterweise passiert es aber so nicht. Sondern es bilden sich einzelne Wärmezentren. Es geht zwar ein Teil der Wärme nach außen, sogar ein überwiegender Teil, aber ein anderer Teil zieht sich zusammen. Bildet sozusagen jetzt ein eigenes Gebilde. Sonst hätten wir auch die ganze Struktur im Kosmos nicht draußen, die wir sehen. Dass es zum Beispiel einzelne Sterne gibt da draußen, so viele, wenn man rausschaut. Wenn nur diese Zerstreuungstendenz da wäre, dann gäbe es das alles nicht. Dann wäre das einfach ein finsterer, anfangs sehr warmer, später immer kühler werdender Kosmos, ganz einförmig. Aber dann gäbe es auch uns natürlich hier nicht. Nein, so läuft es nicht. Das ist auch die Gegenbewegung da, sozusagen die Wärme in einem Zentrum zu sammeln. Und gerade diese Wärme, die wir im Zentrum sammeln, ja, schon bevor wir es als Menschen tun, passiert es, indem sich Sterne bilden zum Beispiel. Sonne ist eine unheimliche Wärmequelle. Da hat sich etwas gesammelt und da drinnen entsteht wieder Wärme, neue Wärme, die ausgestrahlt wird. Als Grundlage dann auch, um uns diese Wärme zu schenken. Also zum Beispiel die Schöpfungsprozesse auf der Erde benötigen ja, dass das Sonnenlicht hereinkommt und vor allem auch die Sonnenwärme. Die Sonne hat an der Oberfläche so 5.500 Grad ungefähr, also ist ziemlich heiß, was da herkommt. Wenn es bis zu uns kommt, wird es ein bisschen kühler, Gott sei Dank, sonst wird alles verbrennen auf der Erde. Aber eigentlich ist das, diese Wärme von der Sonne, das ist die Energie, die das ganze Erdenleben im Grunde antreibt. Alles lebt davon. Die Pflanzen leben davon, von den Pflanzen leben letztlich die Tiere wieder, weil die Pflanzen haben die wunderbare Eigenschaft, dass sie diese Sonnenkraft einfangen können. Die sammeln diese Wärme. Und die gestalten etwas daraus. Und das dient dann den Tieren zur Nahrung, das dient den Menschen zur Nahrung. Aber das heißt, was in uns lebt an Kraft, ist Sonnenwärme. In Wahrheit Sonnenwärme, ganz direkt. Selbst wenn wir heizen, wenn wir angefangen haben mit Holzfeuer oder irgend so Holz und Pflanze. Mit was heizen wir? Mit Sonnenlicht in Wahrheit. Indem wir aus dem Holz das Sonnenlicht und die Sonnenwärme vor allem wieder befreien. Wenn wir heute Kraftwerke haben, mit Kohlekraftwerke, na, die Kohle stammt auch letztlich von den Pflanzen, irgendwo Erdöl, stammt halt mehr vom tierischen Plankton und solchen Resten, irgendwo stammt auch letztlich von der Sonne. Wasserkraft, wodurch verdampft Wasser? Durch die Sonnenwärme. Und irgendwo regnet es oben an den Bergen wieder herunter, dann sammelt sich oben irgendwo das Wasser, sinkt in den Berg hinein, irgendwo entspringt eine Quelle. Dann kommt sie hinunter und wir nutzen diese Energie, um Wasserkraft anzutreiben. Aber was es wirklich hinaufgebracht hat, ist die Sonne. Also die treibt alles an. Das Einzige, wo das nicht der Fall ist, ist die Kernkraft. Das ist keine unmittelbare Sonnenkraft. Da ist ein Bruch in der Entwicklung drinnen. Das ist eigentlich was ganz Wesensfremdes. Da kommt, ein sehr starker Zersplitterungsprozess in die Welt hinein. Sagen wir mal so. Also daher ist Kernkraft ist ein großes Problem. Also wir leben von dieser Sonnenwärme, die kommt. Wir leben aber auch davon, dass diese Wärme, die wir nicht mehr brauchen, sozusagen, weil wir bekommen von der Sonne, man könnte sagen, hochwertige Wärme. Da ist viel Kraft drin, viel Gestaltungskraft vor allem auch drinnen. Und die benutzen wir, um unseren ganzen Organismus aufzubauen, benutzen wir letztlich auch für unser Seelenleben. Auch das lebt drinnen, denn mit dem Sonnenlicht kommt auch Seelisches mit. Mit dem kommen Lebenskräfte mit, die wirken, die wir in uns rege machen. Aber es bleibt, wenn wir das in Bewegung setzen, sozusagen etwas über, eine Art Asche. Aber Asche in Form von nicht jetzt gleich stofflichem, sondern mal von niederwertiger Wärme. Die müssen wir loswerden. Und unsere Erde ist so glücklich gestaltet, dass wir jetzt, Sie wissen, so eine mittlere Oberflächentemperatur von 10, 15 Grad haben, wenn man es so weltweit misst, oder vielleicht sind es 20 Grad. In den Tropen heißer, an den Polen ist eisig kalt. Aber das ist so eine mittlere Temperatur, deutlich weniger als das, was von der Sonne kommt. Wenn wir auch so heiß wären wie die Sonne, dann könnte man gar nichts von dort aufnehmen. Ja, bräuchten wir auch nicht, weil dann wären wir selber wahrscheinlich sonnenhaft. Das Ding, aber das halten wir in unserem jetzigen Körperzustand natürlich nicht aus. Da müssten wir schon viel, viel höher entwickelt sein, dass wir auch in so einem Gebilde wie der Sonne leben könnten. Ja, tatsächlich wirkt da drinnen auch Geistiges. Wir denken immer, das muss so ein Körper sein, wie wir ihn haben. Wir brauchen das halt jetzt für unsere Entwicklung, insbesondere, dass wir da so ganz hineingequetscht sind. In diese Enge, dadurch lernen wir uns überhaupt erst als selbstständiges Wesen zu fühlen, zu erkennen, Bewusstsein für uns selbst zu bekommen. Stellen Sie sich nur vor, wir können bis zur Sonne gehen. Stellen Sie sich nur vor, Sie wären ein Wassertropfen im Ozean. Ob Sie das sich selber finden würden. Oder ob sie sich nicht in diesem gewaltig strömenden Wasser, das sie umgibt, völlig verlieren würden. Sie können nicht sagen, ich bin das Tropferl und das ist das Nachbartropferl. Es gibt eigentlich in dem Meer keine einzelnen Tropfen. Das alles verschwimmt zu einem Ganzen. Also da die eigene Identität zu bewahren, ist unheimlich schwer, obwohl man manchmal sieht, wenn so ein Wasserlauf ist, wo so ein Strudel ist, der sich oft sehr, sehr lange hält, da ist eine Struktur, die für sich bleibt irgendwo. Weil nicht ewig, aber doch eine gewisse Zeit. Auch im Ozean gibt es solche Strömungen. Das sind eigentlich bis zu einem gewissen Grad eigenständige Gebilde. Aber damit ein Bewusstsein zu bekommen, ich bin was anderes als das da draußen, ist unheimlich schwer. Am leichtesten tun wir uns halt, ob wir sind da drin, in diesem festen Körper, das ist draußen, das ist was anderes. Dadurch lerne ich mich erkennen, dadurch lerne ich mich als eigenständiges Wesen spüren. Das ist vielleicht besser gesagt, erkennen wäre noch zu viel, ich weiß sehr viel, weiß ich noch nicht über mich, wenn ich da drauf klopfe. Aber ich weiß, ich bin ich und das ist der Tisch, das ist was anderes. Immerhin so viel und das ganz stark zu erleben, gehört mit zu dieser Erdenentwicklung. Das geht so weit, dass wir eben wirklich eben unsere Eigenwärme entwickeln müssen. Wir sind eben nicht wie die Pflanzen, wie die Steine und so weiter, wie die niederen Tiere davon abhängig, nur unsere innere Wärme davon zu haben, dass uns die Sonne von außen bestrahlt, sondern wir erzeugen im Inneren auch Wärme. Wir brauchen dazu zwar die Nahrung, die wir zu uns nehmen, die uns irgendwie das Sonnenlicht sozusagen hereinträgt, Aber das Interessante ist, wenn wir es daraus befreien, wird es unsere Wärme. Unsere Eigenwärme. Die ist nicht mehr einfach nur das, was von draußen kommt, sondern da ist unser Ich drinnen. Da steckt unser Ich drinnen. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen von den Menschen, so wie er da steht, alles Feste weg. Also das heißt, die ganzen Knochen verheulen. Und dann sind wir schon ein ziemlich schwabbeliges Ding, dann sind wir so eine Riesenqualle irgendwo. Also dann würden wir sofort unsere ganze äußere Form verlieren. Weil, dass wir so dastehen, wie wir dastehen, diese menschliche Gestalt haben, das trägt ganz stark unser Knochensystem. Das ist aber so ziemlich das Gegenteil von der Wärme. Weil der Knochen ist nicht wirklich warm und er ist eigentlich eher ein Erkaltungsprodukt, das wir uns eingelagert haben. Also da drinnen ist etwas erstarrt in uns. Aber denken Sie sich jetzt auch weg, alles Flüssige. Puh. Alles Flüssige weg. Dann sind wir nicht einmal mehr so eine Qualle oder was, sondern dann sind wir ein Lufthauch. Ein durchwärmter Lufthauch irgendwo. Wenn man das auch noch wegnimmt, bleibt die Wärme über. Die in sich gestaltete, differenzierte, sich ständig bewegende und verändernde Wärme, die ganz der Ausdruck unserer Individualität ist. Da drinnen wirkt das Ich unmittelbar. Bei jedem Willensimpuls, den Sie in die Welt setzen, kommt es über die Wärme und plötzlich herein. Das ist das Eintrittstor. Und was so in der äußeren Wissenschaft rätselt oft, wie kommt es zustande, wenn es überhaupt so etwas wie Geist gibt, wo ja heute die Wissenschaftler schon mehr als zweifeln dran. Der Geist ist höchstens irgendein Berechnungsvorgang, den man mit dem Computer simulieren kann. Also sagt man, naja, da haben wir unseren Biocomputer um und der tut halt alles. Das hat mit Geist nichts zu tun. Also im Grunde ist der Geist in der Wissenschaft so ziemlich abgeschafft in Wahrheit. Heute im Moment ist halt so. Ja, wahrscheinlich müssen wir durch so eine Phase durch. Wäre vielleicht mal darauf kommen, warum wir auch da durch müssen und das auch sein Gutes hat. Also kein schlechtes Wort über die Wissenschaft, die wird die erste sein, gerade die Naturwissenschaft, die den Durchbruch wieder zum Geistigen schafft, aber jetzt mit einem ganz anderen Bewusstsein, das wir nur dadurch erringen konnten, dass wir zeitlang ja, in der Finsternis ein bisschen drinnen sind und lernen, mit unserer Eigenwärme umzugehen. Wenn wir denken, bewegen wir auch Wärme in uns und gestalten Wärme. Kühlen auch ein bisschen. Wir kühlen sie ein bisschen runter. Aristoteles hat gesagt, das Gehirn ist eigentlich ein Blutkühler. Das Denken ist da. Stimmt schon, es steigt eigentlich von da auf. Steigt auch mit den Wärmeströmungen auf, die da drinnen sind, die mit dem Blut mitgetragen werden. Und da lebt unser Ich drinnen. Aber da oben kühlt es sich ab sozusagen. Da erkaltet es sich. Und im Erkalten schafft es Wärmestrukturen als erstes. Das lebt da drinnen. Und diese Strukturen, die herauskommen, die werden uns, das ist ein bisschen ein weiter Weg, aber die werden uns zuletzt als Gedanken bewusst. Es spielt Licht eine Rolle und alles Mögliche noch. Aber letztlich ist es das, was da oben beginnt auszukristallisieren, was Formen annimmt, sich differenziert. Dazu ist dieser Erkältungsprozess sozusagen notwendig oben. Aber aufsteigen tut es von da. Wir sind halt heute so weit, dass wir im Moment hauptsächlich nur diese Erkaltungen mitbekommen. Dann haben wir halt so ein sehr kaltes, abstraktes Denken im Großen und Ganzen. Also vor allem dort, wo die Menschen sitzen, die entscheiden, was in der Welt vorgeht, die auch an der Spitze der Wissenschaft stehen, da ist ein Großteil halt heute ganz mit dem oben beschäftigt, also ganz mit diesem Erkaltungsprozess. Da schauen wir eigentlich hauptsächlich fasziniert zu, wie das, was wir in Wahrheit da schöpferisch erzeugen, da oben beginnt auszukristallisieren. Irgendwann einmal werden es darauf kommen, dass das viel weniger über die Welt aussagt, als über uns. Weil da, und Sie sehen das jetzt auch bei den Wissenschaftlern, man denkt mal objektive Wahrheit und so weiter. Will ich jetzt gar nicht abstreiten grundsätzlich, aber sie ist unheimlich individuell unterschiedlich. Wenn Sie sich jeden Forscher anschauen, sicher alle dem nachfolgen, machen es halt dann irgendwo nach, wenn es sich bewährt hat. Aber der es hineinbringt, bringt es auf ganz individuelle Weise hinein. Und wenn der Newton seine newtonschen Gesetze hineinbringt, dann bringt er sie so hinein, wie er sie hineingebracht hat, weil das in seinem Wesen drinnen liegt, in seinem ganzen Lebensschicksal drinnen liegt. Sie kennen die berühmte Geschichte wahrscheinlich mit dem Apfel, der vom Baum fällt, und aus dem heraus hat er die Theorie der Schwerkraft entwickelt irgendwo. Und hat dann gesagt, ja, der Mond ist so ähnlich, aber warum fällt der nicht runter, warum bleibt der da oben? Und aus dem ist dann irgendwie die Gravitationstheorie entstanden. Das wird vielleicht nicht genauso passiert sein, aber so gibt es viele Dinge in seinem Lebensweg, die ihn dazu geführt haben, die Dinge gerade so zu formulieren, wie er sie formuliert hat. Die stimmen bis zu einem gewissen Grad mit der Natur überein, sie sind aber vor allem auch Ausdruck seines individuellen Denkens. Und mit jedem neuen Naturwissenschaftler kommt wieder so ein individueller Einschlag hinein. Und wenn es sich bewährt, nehmen es andere mit, bis einer kommt und sagt, das reicht mir nicht. Da gibt es was ich mir nicht erklären kann damit. Und da kommt vielleicht bei ihm was anderes hinein. Und dann zum Beispiel der Einstein hat die Theorie von Newton, ich will nicht sagen, über den Haufen geworfen, aber doch erweitert in einer gewissen Weise. Ich will jetzt nicht über Relativitätstheorie reden, aber dann kommt ein neuer zusätzlicher Einschlag hinein und so geht es weiter. Also, wenn Sie so das ganze Wissen unserer Zeit heute nehmen, nämlich gerade unserer Zeit heute, dann spiegelt das eigentlich die individuelle Geistestätigkeit der ganzen Menschheit wider, die da jetzt kristallisiert und einmal in Form von relativ abstrakten Gedanken anschaubar wird. Und dadurch lernen wir uns selbst erleben. Das ist ganz wichtig. Wir müssen dann eigentlich nur mehr lernen, nicht mehr nur auf das Ergebnis hinzuschauen, sondern den Blick umzuwenden und uns selbst als geistiges Wesen zu erkennen, dass das in Wahrheit hervorbringt, dass das hineingestaltet in die Wärme, dass das unsere Willenskraft ist, die da hineinfließt in die Wärme und indem sie sich gestaltet, sozusagen abkühlt, ja, bis zur Kristallisation letztlich. Also das heißt bis zu differenzierten Formen. Das kann man im Gehirn deutlich sogar zeigen, wie das hängt mit Blutdurchfluss zusammen. Wenn wir, wo wir aktiv im Denken sind, fließt das Blut dorthin, bringt die Wärme dorthin, aber da kühlt es sich dann ab. Und da kristallisiert es. Und in dem Moment wird es uns bewusst. Wir schaffen es halt heute noch nicht, das Bewusstsein schon da zu erleben, wo das aufsteigt, wo es noch viel lebendiger wäre, wo es im Werdeprozess eigentlich drinnen ist. Gedanken sind heute so wie fertige Produkte. Man hat wirklich das Gefühl wie Schneeflocken, das schneit so heraus irgendwo. Und wir bekommen den Prozess des Werdens gar nicht so richtig mit. Also das heißt, die Zukunft sollte, könnte dorthin gehen, dass wir ein bisschen früher aufwachen. Ein bisschen früher aufwachen. Das heißt, mehr noch in dieser lebendigen Wärme aufwachen, nicht erst in der fast abgestorbenen, erkalteten Wärme. Diese kalte Wärme ist eigentlich tote Wärme. Das ist das, was wirklich dann in den Kosmos verweht. Das ist das, was sich dann ausbreitet im Kosmos. Das ist wirklich der Wärmetod. Das ist die Schlacke, die überbleibt sozusagen. Und wir brauchen das. Unsere Erde braucht das, wir brauchen das. Ich habe gesagt, von der Sonne 5.500 Grad kommt die Wärme herein. Wir haben 20 Grad und dann geht es raus in den Weltraum. Weil die Erde strahlt auch Wärme ab. Sie muss sie loswerden. Wenn das nicht wäre, dass der Weltraum kälter wäre als die Erde, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Wir müssen sozusagen auch das Tote loswerden. Die tote Wärme werden wir los sind in der Welt an so einer Temperatur von im Schnitt minus 269 Grad, 268 Grad, hat es ziemlich frostig da draußen. Und wenn man mit dem Gegenstand in den Weltraum fährt und gerade die Sonne drauf scheint, kann es natürlich auch sehr heiß werden, aber dann ist es die Sonnenwärme, die ungehindert drauf strahlt. Aber der Weltraum selber, da muss man sich schon sehr, sehr warm anziehen. Also so weit wie die Astronauten das tun. Aber wir brauchen das, die hochwertige Sonnenwärme auf der einen Seite, die wir hereinnehmen, individualisieren, verwandeln, abkühlen, loswerden. Letztlich in den Weltraum hinaus als Schlacke hinaussenden. Der Prozess ist wichtig. Also, jetzt geht es aber darum, kann ich früher aufwachen, als da beim letzten Moment, wo eigentlich der Gedanke oder das Geistige kann nicht sterben, aber der Gedanke ist ein erstorbenes Produkt, sagen wir es einmal so. Das ist nämlich in dem Moment, wo unser heutiger normale Verstandesgedanken, was uns da klar wird, in dem Moment ist der Geist draußen. Man sieht nur an dem, was herauskommt, das ist das Fossil des Geistes. Man sieht, da hat Geist drinnen gewirkt, hoffentlich. Wenn es halbwegs gescheite Gedanken sind, dann sieht man sozusagen, so wie man einen Dinosaurierknochen und das Skelett findet, so haben wir da oben die ganzen Skelette. Die Gedankenskelette sozusagen, die sich ausdrücken oben in so Wärme-Kälte-Strukturen. Sind zwar flüchtig, also die zerfallen viel schneller als die Knochen halt vom Dinosaurier. Gott sei Dank, dann sind wir den Müll schnell wieder los. Weil das ist Müll eigentlich im Grunde, das ist Spur der Vergangenheit. Also im Grunde sind wir da eine Müllfabrik da oben. Das eigentlich Geistige lebt da, im Herzen eigentlich. Da steigt es auf, da ist dieses Zentrum der Wärme. Da ist es auch am allerwichtigsten, dass da drinnen die Wärme erhalten bleibt. Dass wir hier unsere konstante Eigenwärme drin haben. Da, wenn man im Winter rausgeht, nach da oben wird es schon ziemlich kalt. Drinnen wird noch ein bisschen Wärme kalten, also das Gehirn bleibt schon auf so 35 Grad ungefähr. Aber außen kann es schon ziemlich kalt werden, in den Gliedmaßen kann es ziemlich frostig werden. Also die können ziemlich runterkühlen. Da haben wir nicht immer unsere durchschnittlich 37 Grad drinnen. Aber da drinnen muss unsere konstante Eigenwärme bleiben. Und das ist am stärksten eigentlich in diesem Bereich da drinnen. Da ist das am allerstärksten, also dieser Kern des Organismus. Auch daher ist es ganz wichtig, da wirklich zu sorgen dafür, dass diese Wärme nicht verloren geht. Wenn sie verloren ginge, bedeutet das unseren Tod plötzlich. Also da sind wir am allerempfindlichsten. Dann passiert eben nicht nur dieses kleine Absterben, sondern dann passiert das große Absterben, wenn da die Wärme verloren geht. Steht uns auch allen in jedem Erdenleben einmal am Ende bevor und das wird gut sein, weil es uns die Möglichkeit gibt, wieder in einen rein geistigen Zustand überzugehen und die Früchte dessen, was wir jetzt auf Erden getan haben, so zu verwandeln, dass daraus eine künftige irdische Inkarnation wird, die uns weitere Möglichkeiten zur Entwicklung gibt, wo wir weiterkommen können, wo wir höher steigen können. Und man kann schimpfen über die Menschheit, so viel man will, man kann sagen, es ist schrecklich, es gibt halt immer noch so viel Kriege und Hunger und weiß Gott, es ist ja wirklich, es gibt genug Elend in der Welt. Trotzdem, wenn man sich die Weltentwicklung anschaut, ist eine gewaltige Entwicklung in der Menschheit passiert. Eine gewaltige Entwicklung, selbst in den letzten 100, 200 Jahren, ich meine nicht nur die äußere Technik, auch was innerlich passiert ist. Es ist vielleicht viel Altes verloren gegangen, aber es ist unheimlich viel mehr an Individualität in die Welt getreten, in breiteren Schichten. Früher war die Individualität, wenn ich zurückgehe ins alte Ägypten oder was, ja, dann war es vielleicht der Pharao, der etwas von dem gespürt hat. Aber der war damit zugleich das ganze Volks-Ich, in gewisser Weise, der Repräsentant des Volks-Ichs. Und sonst war man viel kollektiver. Durchs Blut verbunden, das heißt durch Naturkräfte noch verbunden. Naturkräfte heißt aber, das ist alles, was vom Göttlichen von außen nachwirkt. Noch nicht unser eigenes. Wir müssen zu unserem eigenen kommen. Und in der Entwicklung ist unheimlich viel passiert. Und wir müssen daher die Wärme individualisieren, wir müssen sie aber auch wieder loslassen können. Das ist was ganz Wichtiges. Wenn wir sie halten wollten in uns, dann ist das genau die Geste, die wir heute auch sehr oft finden, das ist die Geste des Egoismus. Die bedeutet auf der Wärmeebene eigentlich, die möchte zwar von der Sonne die Wärmekraft haben, aber jetzt gehört es mir. Die gebe ich nicht mehr her. Die will ich nur für mich haben. Das ist das Problem. Also wir müssen auch loslassen können. Wir müssen ja letztlich auch sterben können, sterben können wollen. Ja dazu zu sagen, auch zu diesem Prozess, das ist sozusagen der letzte große Prozess des Wärmeverströmens. Damit verströmen wir unsere ganze individuelle Wärme, schenken sie eigentlich dem Kosmos zurück. Schenken sie hinaus in die Welt. Sie ist zwar jetzt scheinbar Abfallwärme, wenn Sie so wollen, tote Wärme, aber dahinter steckt was Geistiges. Das baut die Zukunft. Das baut, sage ich mal, einen neuen Kosmos. Stufe 5, die irgendwann einmal folgt. Und wir haben drei Vorgängerstufen gehabt, diese Saturn-Wärmewelt, die Sonnenwelt, Luft-Sonnenwelt, die Wasser-Mond-Welt, jetzt unsere Erde, mit dem festen Erdelement auch. Vielleicht gibt es so eine zukünftige Welt. Die wird mit von dem abhängen, was wir ganz individuell schöpferisch geistig entwickeln. Individuell. Naja, die Schattenseite davon ist eben der Egoismus, diese Vereinzelung. Aber wir können die Individualität in Wahrheit nicht entwickeln, ohne auch einen gewissen Egoismus zu haben. Schon Egoismus. Mein eigener Körper, der gehört mir und nur mir. Also ich schließe mich ab von der Welt und ich brauche dazu Nahrungsmittel, die gehören mir. Die brauche ich, brauche die Atemluft, mir, das gehört mir. Brauchen wir alles. Ein gewisser Egoismus ist in dem Zustand, in dem wir jetzt sind, gar nicht vermeidbar. Also das bringt uns dieses Abschließen, dieses, wenn Sie ja wollen, Verfinstern, es bringt die Möglichkeit des Irrtums, weil solange das Göttliche von draußen wirkt und alles ordnet, das halt viel weiser ist, als wir es sind, da wird alles bestens funktionieren. Wir sind erst am Anfang. Das heißt, wir bringen es noch nicht so zustande, dieses Chaos, das da drinnen herrscht, zu ordnen. Weil eigentlich geht es darum, dass wir dieses Chaos, das in den Emotionen manchmal herauskommt, zu ordnen. Das schaffen wir halt nicht immer. Und daher machen wir viele Fehler in unserem Leben. Dadurch haben wir Irrtümer. Das heißt, nicht alles, was auch an Gedanken herausschneit, ist eben so rein und schön gebaut wie die Schneekristalle. Jeder Schneekristall ist ein Wunder im Grunde. Jeder individuell. Schauen Sie sich an, keiner gleicht dem anderen wirklich genau. Immer ein bisschen anders. Und unheimliche Weisheit liegt eigentlich drin. Höchste kosmische Weisheit in Wahrheit. Also Gesetzmäßigkeiten wirken da drinnen in den ganzen großen Kosmos gestalten. Ja, auch in der christlichen Lehre hat man auch diese äußere Grenze sogar genannt den Kristallhimmel. Mit dann meistens so überliefert, dass man meint, die haben sich halt gedacht, da muss irgend so eine durchsichtige kristalline Schale sein, da sind die Sterne draufgepickt, sonst würden sie einen verfeuern. Und dann denkt man sich, naja, die haben sich das sehr naiv vorgestellt. Wir sind naiv, aber glauben Sie, hätten sich das so vorgestellt. Kristallhimmel heißt es deswegen, weil von da die Kräfte kommen, die die Kristalle letztlich gestalten. Das heißt, von ganz, ganz weit draußen, von ganz, die obersten, stärksten Kräfte sind das in Wahrheit. Da liegt eine unheimliche Weisheit, ein Stand da, ein Bild dieser Weisheit. Jeder Kristall, den Sie anschauen, ist so ein Wunderwerk. Da ist verzaubert höchstes Geistiges drin. Also, es ist schon gut, dass wir auch diese Abgeschlossenheit haben, dass wir sozusagen, wir sind zwar nicht so ein ganz harter Kristall, aber immerhin unsere Abgeschlossenheit haben. Das brauchen wir. Aber wir brauchen eben auch diese andere Seite dann, das verströmen können. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Also wenn wir merken, dass wir mit unserer Innenwelt nicht zusammenkommen, wenn man dann sagt, na, jetzt reite wieder der Teufel, im wahrsten Sinne des Wortes, der Teufel oder die Widersacherkräfte, also das heißt Luzifer, das heißt der Satan, wie auch immer, wie man es nennen mag, dann sind es diese Kräfte, die da drinnen wirken und die unser Ich hindern, das in die Hand zu nehmen, das wirklich zu individualisieren und durch unseren freien Willen die Herrschaft darüber zu bekommen, über diesen Mikrokosmos. Die machen was, ihr eigenes Spiel sozusagen drin. Und das ist das, was man die Widersacherkräfte nennen kann. Aber die sind zugleich eben das, was uns hilft, uns abzusondern aus dem ganzen Großen. Die haben uns herausgerissen. Die sind es, die uns herausreißen eigentlich. Weil Luzifer, also wie es in der Bibel geschildert wird, oder dann in den Legenden dazu, warum ist er denn dieser gestürzte Engel eigentlich? Weil er so hochmütig war, Gott gleich sein zu wollen. Das heißt, ich will auch meinen Kosmos bauen. Nicht nur du, Gott, sondern ich will meinen eigenen Kosmos haben. Ja, genau, das geht's. Es geht darum, dass wir auch unseren eigenen Kosmos bauen. Nur halt nicht völlig isoliert bleiben dabei, sondern sehen, da geht es jetzt dann, wenn wir das geschafft haben, einen Schritt weiter. Wir müssen das, was wir da drinnen in der Wärme gestaltet haben, was wir an Herzenswärme entwickelt haben, verströmen in die Welt, aber in die Mitwelt hinein. Da geht eine Kraft aus, eine Kraft des jetzt nicht der Emotion, sondern eben des Gefühls, des Mitgefühls auch. Weil es ist ein Austauschprozess eigentlich, der stattfindet. Es ist eben nicht nur ich verströme meines, sondern ich nehme auch die Wärme des anderen an. Auch das ist in weiter Kunst, den anderen Menschen anzunehmen. Nicht zu sagen, ja, du bist so ganz anders. Naja, es hat schon einen Grund, weil dadurch wird das eigene einmal in Frage gestellt irgendwie. Das hat sich jetzt wohlgefühlt in seinem eigenen Kosmos, jetzt kommt da was anderes rein. Das bringt meinen Kosmos durcheinander. Mit dem muss ich erst fertig werden. Das heißt, es hat in der Entwicklung schon einen Sinn gehabt, dass man mal sagt, stopp, lass mich in Ruhe. Ich muss mich in mich zurückziehen und einmal meinen Kosmos schaffen. Nur wenn wir stehen bleiben dabei, dann ist die Entwicklung aus. Dann würde die Menschheit in lauter einzelne Egos zerfallen und dann gibt es wahrscheinlich Mord und Totschlag und dann kommen wir nicht weiter. Ich meine, genug davon erlebt man in der Welt. Also das Prinzip ist sehr stark da. Also wir müssen weiterkommen zu dem Punkt, das verströmen zu können in die Welt, diese Herzenskräfte zu entwickeln. Diese Herzenswärme entwickeln zu können, die verströmt, aber zugleich auch aufnehmen können. Das ist ganz wichtig. In diesem Verströmen der Herzenskräfte, ja, da liegt eigentlich das Element der Liebe drinnen. Liebe heißt, ich verschenke das, was ich schöpferisch gestaltet habe. Das mache ich nicht, um es in mir im Tresor sozusagen aufzubewahren, sondern seinen Wert bekommt es eigentlich erst, wenn ich es verschenke. Geist ist das, was sich beständig verschenkt. Und das Interessante ist, die geistige Kraft wird umso stärker, die schöpferische Kraft wird umso stärker, je mehr ich es tue, in mich verschenken. Das kann man ganz konkret merken. Also je mehr ich was tue, nur aus Egoismus, weil ich für mich was Besseres haben will, umso weniger fließt was wirklich Kreatives, Schöpferisches. Damit kann ich vielleicht nur irgendwas konstruieren oder so, zusammenbasteln, aber wirklich schöpferisch was Neues fließt, wenn das ein inneres Bedürfnis ist, das der Welt zu schenken, in Wahrheit. Das ist unheimlich wichtig. Und es fließt immer mehr hinein, es wird immer stärker. Also, und das ist die Kraft der Liebe, die dahinter steckt eigentlich. Das heißt, ich verschenke ja eigentlich mich selbst in gewisser Weise, aber ohne mich dabei zu verlieren. Weil immer mehr Geistiges produziert wird sozusagen, immer mehr Geistiges tätig wird, die geistige Tätigkeit immer reger wird. Also das heißt, je mehr ich mich verschenke, desto mehr wirkt diese geistige Kraft in mir. Das ist eben das Paradoxon. Im Geistigen ist es halt anders als im Physischen. Im Physischen, wenn ich was hergebe, bin ich es halt los. Und das kommt nicht von selber wieder. Im Geistigen ist es ganz anders. Da wird es umso reicher, je mehr ich mich verschenke. Aber dazu gehört die andere Seite, ich muss auch die Geschenke der anderen annehmen können. Das ist unheimlich wichtig. Was so viel heißt wie, ich muss auch die andere Geistesart, die der andere hat, die andere individuelle Nuance, nicht weil in Wahrheit hinter dem Geistigen steckt was unheimlich Verbindendes, aber es hat eben die individuellen Nuancen. Das ist das Spezielle. Weil, wenn Sie so wollen, wenn hier das Göttliche von außen wirkt, naja, ihr könnt sagen, Gott, das ist die Einheit. Also wenn ihr das Höchste nehmt, dann ist es eben eine Quelle, die die ganze Schöpfung durchzieht und daher ist es vollkommen im Einklang mit sich selbst. Es ist eh schon ein bisschen problematisch, weil in der Bibel heißt es nämlich in Wahrheit nicht, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. So steht es zwar in den meisten Bibelübersetzungen, aber im Hebräischen heißt es die Elohim schufen den Himmel und die Erde. El ist der alte orientalische Gottesname, also vor allem aus Vorderasien hat man immer das El drinnen, aber Elohim ist die Mehrzahl. Elohim ist nicht ein Gott. Es ist jetzt unbestimmt, wie viele das sind. Und der Steiner sagt, das sind sieben eigentlich, eine Siebenzahl von Elohim, die zusammenwirken, die aber doch zusammen ein Werk schaffen. Also die haben offensichtlich das so irgendwie geschafft, da funktionierende soziale Gemeinschaft der sieben Elohim zusammenzubringen, dass sie ein Werk hervorbringen, dessen Kernpunkt trotzdem wir irgendwo sind. Weil wir die sind, die das fortführen sollen. Also man hat uns eine reiche Basis gegeben damit, mit der wir weiterarbeiten können, auf der Grundlage wir weiterarbeiten können. Wir wären dann auch natürlich als Menschen nicht so weit, weder als Einzelne noch als ganze Menschheit, so einen Kosmos zu schaffen. So weit sind wir noch lange nicht. Aber wir fangen an, Beiträge zu liefern, sozusagen, wenn Sie so wollen. Nur der Unterschied ist jetzt, schauen Sie, wie viele Individuen allein hier im Raum sitzen, die aufgerufen sind, irgendwann einmal einen neuen Kosmos zu schaffen. Nicht jeder an für sich. Dann sind wir so kleine Luzifer, und wenn jeder, ich will meinen Privatkosmos haben. Also, gemeinsam als Menschheit eine neue Welt zu schaffen, das ist die ganz, ganz ferne Perspektive. Wir müssen uns jetzt noch keinen Stress machen. Wir haben noch viel, viel, viel zu tun auf dem Weg. Aber im Kleinen tun wir es mit jedem künstlerischen Werk, das wir machen, mit jedem wirklichen Gedanken, den wir in die Welt stellen, der wirklich aus dem Schöpferischen kommt, der nicht nur eine Kombination von eh schon Gedachten ist. vieles, was wir heute denken, nennen, ist in Wahrheit eine Kombination von dem, was eh schon andere irgendwo gedacht haben. Wir setzen es nur ein bisschen anders zusammen und dann schaut es eh ein bisschen halbwegs neu aus. Aber in Wahrheit ist das nur ein bisschen mit fertigen Gedanken jonglieren. Das ist noch kein wirkliches Denken. Wirkliches Denken ist ein schöpferischer Vorgang und da kommen die Kräfte von da. Da oben kann ich Schach spielen mit den vorhandenen Gedanken. Da gibt es unheimlich viele Kombinationsmöglichkeiten, aber es ist immer dasselbe alte Quagel im Grunde. Das Neue kommt von der Mitte heraus. Aus der Herzenswärme, aus dem geistigen Feuer, das da drinnen ist. Aus dem geistigen Feuer wird Seelenwärme, wird es lebendige Wärme. Und da oben erstirbt es physische Wärme, da schneidet dann der Gedanke heraus, in Wahrheit. Aber er hat da die schöpferische Quelle. Und wenn ich vorhin gesagt habe, die Naturwissenschaftler müssen eigentlich nur lernen, den Blick umzuwenden. Nicht nur das Fertige, was herausgeschneit ist, zu sehen, sondern ein bisschen zurückzuschauen, dann kämen sie schon auf die nächste Ebene, wo es noch lebt. Wo man sofort merkt, das ist was viel, viel Reicheres, als das, was da herausschneit. Viel, viel reicher ist das, was man in allen Bibliotheken der Welt beschreiben könnte. Man kann es gar nicht mit Worten beschreiben. Unser Alltagsdenken ist sehr sprachgebunden. Das lebendige Denken hat mit den äußeren Sprachen nichts mehr zu tun. Es ist eine viel höhere Sprache, vergleichbar mit dem Wort, mit dem Weltenwort. Am Anfang war das Wort. Das ist nicht irgendeine Menschensprache, eine kleine, sondern das ist was viel, viel Größeres. Und die ist unheimlich lebendig. Also da zurückzukommen, bis an die Quelle dann zu kommen, vom lebendigen Denken eben zur Seelenwärme, die wirklich zu spüren, da bin ich eh schon mitten im Herzen drinnen, zu spüren, diese wärmende Kraft der Sonne zu merken, aber auch, wie aus dieser Wärme eben das Licht, auch das Licht des Bewusstseins aber auch entspringt. Wie sich das sozusagen läutern kann, dazu verfeinern kann, bis zum Licht verfeinern kann, zum Klang, zur Musik, verfeinern kann zum Wort. Das ist noch die höhere Stufe. Und in der Bibel wird auf diesen neuen Kosmos hingewiesen. Sehr versteckt, man muss es halt lesen können. Aber wenn Sie das letzte Buch der Bibel hernehmen, die Offenbarung des Johannes, die Apokalypse. Apokalypse heißt sowas wie Aufdeckung, Offenbarung eben. Ich denke immer Apokalypse, schrecklich, weil da natürlich alle möglichen Bilder geschildert werden, was alles scheinbar Schreckliches passiert. Das Schreckliche ist einfach nur, dass die alte Welt zerfällt, die Schlacke zerfällt, die zerstreut sich, die muss ausgeschieden werden, die brauchen wir nicht für die Zukunft. Aber das, was hinübergeht, da gibt es die Perspektive auf das neue Jerusalem. Damit ist nicht irgendeine irdische Stadt irgendwo gemeint, sondern eigentlich ein ganzer neuer Kosmos. Und der bereits wird nicht davon abhängen, was wir hier entwickeln, was wir an Herzenswärme hineingegossen haben. Und wenn es vielleicht auch nur ein kleiner Beitrag ist, aber jeder Beitrag, den wir nicht liefern, individuell, jeder Mensch für sich, der wird fehlen. Der wird dem Ganzen fehlen. Und eben das zweite Wichtige ist, dass wir lernen, also letztlich irgendwann einmal als Menschheit gemeinsam zu dem beizutragen. Das wird die große Wirkung ausmachen. Das heißt, dass wir den Impuls des anderen nicht nur gelten lassen, sondern ihn sogar fördern in seiner Entwicklung. Und sozusagen Mut machen, ja, du denkst das zwar ganz anders als ich und du empfindest das ganz anders, aber bitte tu es. Man muss halt unterscheiden lernen, ist es bloß Ego, was spricht, oder ist es das wirkliche schöpferische Ich, das spricht. Das wird viel Toleranz erfordern in der Zukunft. Und wird viel Festigkeit im eigenen Ich-Bewusstsein erfordern, damit man sozusagen nicht untergeht in diesen hunderten, tausenden, Millionen, Milliarden anderen Menschen, die vielleicht ganz andere Impulse hineinbringen, die aber genauso wichtig sind, dass wir uns halten können drinnen und trotzdem Ja sagen zu dem, was die anderen beitragen. Da liegt die Zukunft drinnen. Und die Brücke bildet die Wärme. Bildet die Brücke vom Geistigen über das Seelische, über das Lebendige bis zum Physischen und wieder zurück in der Rückverwandlung, wieder das Physische ablegen, in die Lebenswärme gehen, ablegen die lebendige Wärme, Seelenwärme, ablegen ins Geistige nehmen. Das ist der große Bogen, der durchgeht. Und wenn man das ganz weitergeht, auch diese kosmischen Entwicklungsstufen, die ich genannt habe, von der alten Saturn-Wärmewelt über die alte Sonnenwelt, über die alte Mondenwelt, jetzt die Erde, dann stehen wir so in der Mitte der Entwicklung. Das heißt, vor uns liegt nicht nur dieses neue Jerusalem, sondern noch zwei weitere Zustände. Dann ist einmal so ein großer Bogen geschafft. Und dann, nein, das brauchen wir jetzt nicht den Kopf zu brechen, das ist nur sehr leid. Ja, das alles steckt hinter der Wärme drinnen. Wenn Sie jetzt noch Fragen dazu haben, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Danke.